begrüße euch ganz herzlich in dem wunderbaren Namen Jesus Christus und natürlich auch alle, die am Bildschirm jetzt mit uns verbunden sind. Bevor ich mit der Verkündigung beginne, möchte ich doch noch einmal mit der Gemeinde beten. Lieber Vater, so schauen wir auf dich durch Christus Jesus, deinen geliebten Sohn. Wir wollen Danke sagen, liebster Heiler, dass du ein Mensch bist und ein Gott bist, der durch dein Wort zu uns geredet hat und immer noch reden will. So bitte ich, Herr Jesus, dass du unser Herzen öffnest, weit machst, liebster Heiland, dass dein Name, Herr Jesus, verherrlicht wird durch eines Leben von uns, liebster Heiland, die wir hier sitzen und von dir heute hören dürfen. Amen. Wir befinden uns ja in der weiteren Fortsetzung des Johannesevangeliums in dem Kapitel 1, 11 bis 18. Und ich in der Vorbereitung habe gedacht, ich umschreibe diesen Text mit den Worten: Gott offenbart sein Gnadenheil in Jesus Christus. So möchte ich zu Beginn mit euch den Text einmal lesen. Johannes 1, 11 bis 18. Und er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Und ich habe diesen Text in drei Gliederungspunkte unterteilt. Und der erste wäre: Gott wurde Mensch, um die Verlorenen zu erretten. Das sind die Verse 11 bis 13. Zweitens: In Christus ist Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden, Vers 14 bis 16. Und drittens: Jesus allein rettet, nicht das Gesetz. Und Vers 18, für die, die aufgepasst haben, der geht so in dem Text mit ein. Es ist jetzt bei mir einige Jahre her, und ich verteilte im Herbst immer Kalender, christliche, an Haushalte bei uns in unserer Wohngegend. Und dabei kam ich bei uns in eine Siedlung, die ja die größtenteils von Amerikanern bewohnt war. Und ich kam in diese Siedlung, diese Häuser, die waren alle geschmückt mit Girlanden, großen Plakaten. Und da standen dann Sachen drauf wie: Ich liebe dich, oder wir lieben dich, wir erwarten euch, herzlich willkommen, endlich seid ihr wieder da und so weiter und so fort. Selbst die Autos waren da geschmückt. Und es ging hier um Soldaten, die aus einem Kriegseinsatz zurückkamen und von den Iren voller Sehnsucht erwartet wurden. Und ich dachte so bei mir: Was für ein Empfang. Was für eine Freude. Wie muss das wohl für die Soldaten gewesen sein, so empfangen zu werden von denen, ja, die einem eigentlich mehr wert sein sollten als das eigene Leben. Aber jetzt stellt euch einmal vor, ihr kommt von einer ganz langen Geschäftsreise zurück. Und da ist niemand, der euch am Flughafen erwartet. Also nehmt ihr euch wahrscheinlich ein Taxi, ihr fahrt nach Hause, aber auch da ist niemand. Doch, du siehst, da liegt ein Zettel auf dem Tisch. Und du liest ihn und dann steht da drauf: Liebling, ich konnte leider nicht kommen, um dich abzuholen, weil ich bin noch mit ein paar Freunden unterwegs und ich denke, es wird auch etwas länger heute Abend werden. Und du siehst dich um und liest weiter und dann steht da: Ach übrigens, dein Junior, der ist auch unterwegs. Er hat sich auch noch dein Auto ausgeliehen, der möchte mit seinen Leuten heute Abend noch richtig was losmachen. Und deine Tochter? Naja, du weißt ja, da weiß man ja nie genau, wo sie sich befindet. Und dann guckst du dich um, ich weiß nicht, wer von euch Hunde hat, aber ich habe welche, und siehst da deinen Hund auf dem Sofa liegen, alle vier nach oben. Und er selbst, der beachtet dich nicht. Und ich glaube, dann käme jeder von uns irgendwann mal ins Zweifeln oder ins Grübeln zumindest. Und vielleicht denkst du dann daran, wie du dich krumm gemacht hast, die ganzen Jahre, die Reisen, die Überstunden, die Entbehrungen und alles, nur damit es deiner Familie gut geht. Und vielleicht wird dir bewusst, dass du auf so viel verzichtet hast in deinem Leben, alle deine Träume hast du in die Zukunft verschoben, um denen, die du liebst, diesen Lebensstil zu ermöglichen. Sie haben aus den Vollen geschöpft. Und jetzt merkst du, dass du hierbei gar keine Rolle mehr spielst, außer als Finanzier. Und wisst ihr, ich habe mir die Frage gestellt, was ich machen würde. Und dann kam ich zu dem Schluss, ich würde zu meiner Chefin gehen und sagen, Chefin, schick mich bitte wieder auf eine lange, lange Geschäftsreise. Am besten eine Geschäftsreise ohne Wiederkehr. Warum? Weil ich persönlich weiß, ich würde so eine Situation auf Dauer nicht ertragen können. Geht gar nicht. Dort sein zu müssen, wo ich nicht gewollt bin. Das würde mich zerbrechen. Und jetzt nehmt diesen Gedanken mit und lasst uns auf den Herrn Jesus schauen. Auf unseren Heiland. Und denkt einmal ganz kurz darüber nach, was wir in den letzten Wochen in unserer Predigtreihe gehört haben. Wie Gott sich sein Volk erwählt hat. Wie er sich ihnen offenbart hat. Und ich möchte euch zwei Verse vorlesen im 5. Mose, in den Kapiteln 1, den Vers 31 und Kapitel 7, die Verse 6 bis 8. Und dort heißt es, und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst. Aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wärt als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und das gilt auch für uns. Aus Liebe zu uns. Und denkt mal drüber nach, wie groß waren die Kämpfe, die Entbehrungen auf dieser Wüstenwanderung ins gelobte Land. Und denkt mal drüber nach, was wir gehört haben. Wie oft haben sie gehadert? Wie oft sind sie gefallen? Wie oft sind sie untreu gewesen? Und doch sagt die Schrift, ich trug euch, wie ein Vater sein Kind trägt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie trägt denn ein Vater sein Kind? Ich meine, ich weiß noch, wie ich meine Kinder getragen habe, wenn wir rumgespaßt haben, dann habe ich sie auch mal über die Schulter gelegt, alles gut. Ne? Aber wie trägt ein Vater sein Kind, welches sich in Gefahr und Not und auch in so manchen Glaubenskämpfen befindet? Wie ein Sack Mehl, wie ein Müller? Nein. Ein Vater, der sein Kind liebt, trägt es an der Brust, hält es fest, ist bei ihm. Und man möchte doch eigentlich denken, dass gerade Israel, dieses erwählte Volk, das nach der Schrift ja auch als Gotteskämpfer bezeichnet wurde, das Volk, von dem Gott in 2. Mose 4, 22 bis 23 sagt, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Gott war bei ihnen gegenwärtig. Sie hatten die Bündnisse, die Gesetzgebung am Sinai. Sie hatten die Aussprüche Gottes und auch die Gottesdienste. Sie waren Priester mit allen Verheißungen. Ja, selbst die größte Verheißung, dass aus ihrem Volk das Heil kommt. Und doch, als der verheißene Messias kam, als der Logos, das Wort Gottes, Fleisch wurde, in der Person Jesu, als Gott selbst Mensch wurde, müsste man doch glauben, dass Israel einen Lobgesang, eine Anbetung zur Ehre Gottes anheben würde. Aber nein, weit gefehlt. Er kam zu den Seinen und sie nahmen ihn nicht an. Der Jesus kam ja hier nicht zu Fremden, sondern zu seinem Volk, an denen er das Königsrecht besaß. Und doch, sie lehnten ihn ab. Wisst ihr, hier geschah der größte und der schlimmste Verrat, der größte Treuebruch, der jemals in dieser Welt geschehen ist. Von Angesicht zu Angesicht sind sie ihm begegnet. Aber die Frage, die sich ja stellt, wie konnte es so weit kommen. Und den Hauptgrund beschreibt das Wort uns in Johannes 8, Vers 37. Und da sagt die Schrift, Jesus spricht, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Es war ihr Unglaube. Sie waren nicht bereit, nein, sie verschlossen sich gegenüber Gottes Wort. Und das heißt, sie verschlossen sich dem König, dem Erretter. Und wisst ihr, eigentlich hätte hier alles ein Ende finden können. So wie bei unserem Geschäftsmann am Anfang der Predigt, der nur noch weg wollte. Hätte Jesus nicht allen Grund gehabt zu sagen, zu beten, mein Vater, hole mich zurück in deine Herrlichkeit. Aber so ist der Herr Jesus nicht. In Römer 3,3 heißt es, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Im 2. Timotheus 2, Vers 13 sagt uns das Wort, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleumden. Und wisst ihr, durch den Fall Israels schuf sich der Herr seine Gemeinde in dieser Welt. Eine Gemeinde von Menschen, die ihre Verlorenheit erkannte, aber auch die Vergebung und die Annahme, die in ihm zu finden ist, weil sie geglaubt haben, dass der Herr Jesus die Sühnung für alle Menschen erwirkt hat, dort am Kreuz, dort auf Golgatha. Der Glaube an den Namen Jesu öffnet jedem die Tür zum Heil. Dieser Glaube führt in die Gemeinschaft mit Gott, weil er jeden Gläubigen zu einem Kind Gottes macht. Und deswegen sagt die Schrift das. Deshalb kann niemand das Reich erben aufgrund seiner Abstammung, Beziehung der Zeugung aus Fleisch und Blut, sondern du musst aus Gott geboren sein. Denn was vom Fleisch ist, das bleibt auch Fleisch und steht unter dem Zorn Gottes. Was aber aus dem Geist geboren ist, ist Geist, ist Kindschaft bei Gott. Und das ist das, was der Glaube schafft, eine neue Geburt. Aufgrund der Vergebung nimmt der Vater uns als seine Kinder an. Durch den Glauben an sein Wort, dem ewigen Evangelium, schenkt er uns den Geist. Es war seine Liebe und Barmherzigkeit, die uns in Christus Jesus offenbart wurde. Und zu Erben und zu Hausgenossen machte, uns aus der Knechtschaft in die Freiheit führte. Und dies geschah in dem Moment, als du Gottes Wort hörtest und durch Glauben und einer radikalen Umkehr von deinem alten Leben dich dem Herrn Jesus übergeben hast. Du bist in diesem Moment zu einem Kind Gottes geworden, zu einem Mitteilhaber der Natur Gottes. Im Epheser 1, Vers 3 heißt es, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und die erste und die wichtigste Segnung ist die Wiedergeburt. Sie ist der Anfang, sie ist die Quelle aller Segnungen. Und wisst ihr, das alles geschieht durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, dem Logos, dem fleischgewordenen Wort Gottes. Und vielleicht möchte ich hier einschieben, für alle von uns, die dieses Heil angenommen haben und doch merken, dass sie in ihrem Leben so oft fruchtlos sind. Der große Fehler vieler Christen ist ihr Unglaube. Es ist der Unglaube. Wir alle wissen, dass Christus für uns am Kreuz starb und sein Blut für unsere Vergebung unserer Sünden hingegeben hat. Uns vom Sklavenmarkt der Sünde erkauft hat. Und dann macht es einen Strich, einen Punkt, Komma, und der Glaube hört auf. Aber wisst ihr, das Wort sagt uns, wir sind jetzt Reben am Weinstock. Wir alle kennen diesen Bibelvers. Jesu Leben ist uns zuteil geworden. Paulus sagt uns doch im Galater 2, Vers 20, nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wie ich schon so oft eigentlich gesagt habe, mein absoluter Lieblingsvers. Aber wenn ich das erfahren will, was das bedeutet, muss ich dem Herrn Jesus durch einen Akt des Glaubens an seine Verheißungen sie von Herzen ergreifen. All diese Heilstatsachen, die der Herr Jesus für uns erwirkt hat, sie werden dann in unserem Leben zur Realität. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt nichts Höheres, als unsere Liebe zum Herrn Jesus dadurch zu beweisen, als durch unseren Glauben an sein Wort. Wisst ihr, wir Gläubigen, jeder Einzelne von uns muss sich entscheiden, wie wir unsere Bedürfnisse stillen wollen. Viele Gläubige stillen ihre Bedürfnisse durch die Welt, durch unser Fleisch, manche vielleicht sogar durch den Satan. Aber die Schrift sagt uns, wir sollen sie von unserem Vater im Himmel stillen lassen. Dort heißt es in Philipper 4, Vers 19, uns nach dem Reichtum seiner Gnade und Herrlichkeit in Jesus Christus alles zu geben, was wir brauchen. Und das ist eine Verheißung, das ist so gewaltig, alles. Da steht nicht ein bisschen was, alles. Die Frage ist nur, willst du das glauben? Bist du bereit, deinem Vater in Jesu Namen die Ehre zu geben und sagen, ja, Vater, ich glaube dir für das, was du in Christus Jesus für mich getan hast. Die Bibel sagt uns noch viel mehr. Ich will euch mal ein paar Sachen sagen. In Johannes 15, Vers 15, dass wir seine Freunde sind. Wir sind Jesu Freunde, sagt die Bibel, nicht Sklaven. Wir sind Glieder am Leib Christi, Epheser 5, Vers 30. Botschafter an seiner Stadt, 2. Korinther 5. Wir sind heilig und gerecht gemacht im Sohn. Aber wenn wir nicht anfangen, diese ganzen Lügen, mit denen wir groß geworden sind, diese Lügen, die unser Leben geprägt haben, wenn wir nicht bereit sind, uns davon zu verabschieden und anfangen, im Glauben zu leben, werden wir in unserem Leben keine Frucht sehen. Ich möchte euch an dieser Stelle noch ein paar Beispiele geben. Wenn ich sage, ich bin einsam, wie kann ich das sagen, wo doch der Herr sagt, ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage? Matthäus 28, 20. Warum denke ich, dass mein Leben wertlos wäre, wenn doch Gottes Wort sagt, dass ich in Jesus zu Gottes Gerechtigkeit würde? Warum habe ich Angst vor Satan, wenn die Bibel doch sagt, der in mir ist größer als der in der Welt? Wie kann ich glauben, dass ich in meinem Leben nichts auf die Reihe kriege, wenn Gottes Wort doch sagt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Philipper 4, Vers 13. Und wisst ihr, wir müssen es lernen, nicht mehr auf unsere Umstände zu schauen, sondern wir müssen es lernen, auf Gottes Wort zu schauen. Und diese Verantwortung, die trägt jeder von uns selbst. Du selber entscheidest dich, möchte ich dem Herrn Jesus glauben oder nicht. Deine Entscheidung. Kommen wir zum zweiten Punkt. In Christus ist uns Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden. Wir haben gehört, wie Johannes uns den Weg über den Glauben an den Herrn Jesus zu einer Neugeburt führt. In die Kindschaft bei Gott. Aber jetzt aber legt die Schrift nochmals den Fokus auf die Menschwerdung, aber auch auf seine Göttlichkeit. Und das Wort wurde Fleisch. Wisst ihr, stellt euch mal vor, der Herr Jesus wäre erst nach seiner Geburt hier auf Erden, hätte er angefangen zu existieren. Wisst ihr, dann gäbe es keine Dreieinigkeit. Und er wäre nicht Gott, denn Gott ist ewig. In Johannes 1, Vers 3 sagt uns das Wort, dass der Jesus an der Schöpfung beteiligt war. Da hat Daniel letztes Wort drüber gesprochen. Also die Herrlichkeit Gottes schon immer besaß. Und in Micha 5, Vers 1 eine Prophezeiung auf den Herrn Jesus hin und seiner ewigen Existenz. Und das 700 Jahre, bevor der Jesus hier auf die Welt kam und Mensch wurde. Und da steht: Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist. Aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Eine ganz, ganz klare Aussage. Der Herr Jesus existierte und existiert für immer und ewig. Von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum musste Gott Mensch werden? Und dafür gibt es einige Gründe. Zwei möchte ich heute Morgen sagen. Ich glaube, der Hauptgrund liegt darin begründet, dass Sünde nur durch den Tod, durch Blutvergießen gesühnt werden konnte. Aber kein natürlicher Mensch kann für uns zur Sühnung gemacht werden. Warum nicht? Aufgrund seiner fleischlichen und sündigen Natur, aufgrund der bösen Taten, die wir getan haben. Und jetzt seht diese Liebe bei Gott. Und so tat Gott das, was niemand sonst hätte tun können. Er wurde Mensch und war doch auch Gott, um als der Sündlose für uns zu sterben und so eine ewige Sühnung für uns zu erwirken. 2. Korinther 5, Vers 21, dem, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und deswegen ist Jesus Christus allein der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und was, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, erkennt ihr, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Er macht uns in und durch Jesus zu Gottes Kindern. Wenn wir das verstehen, wenn wir das nur glauben könnten, wir sind von Gott angenommen und wir sind seine Kinder durch Jesus Christus. Wir sind gerecht und wir sind heilig durch Jesus Christus. Und Gott möchte uns beschenken. Er möchte all unser Mangel ausgleichen. Weil wir nur eins, dass wir seinem Wort glauben. Das ist das Einzige, was du tun musst. Seinem Wort glauben. Und ein zweiter Grund, damit wir Gottes Herrlichkeit in Christus sehen können. Und er wohnte unter uns. Wisst ihr, Israel schuf damals ein Zelt, einen Wohnort für Gottes Herrlichkeit. Aber in Christus wurde allen Menschen diese Herrlichkeit Gottes bekannt gemacht. Christus ist das Zelt, in dem das Wort Gottes wohnt. Und wisst ihr, obwohl der Herr im Fleisch war, musste diese Herrlichkeit offenbar werden. Und sie wurde es auch. Studier mal die Schriften. Studier sie mal über das Wesen und den Charakter Jesu. Im Schauen auf Christus erkennst du, wie Gott wirklich ist. Voller Liebe und Erbarmen, sanftmütig zu uns Menschen, Gnade und Wahrheit gingen von ihm aus. Er hatte keinen, nicht einen verstoßen, der zu ihm kam, nicht einen. Sein Wesen war rein, es war heilig. Kein böses Wort ging von ihm aus. Selbst am Kreuz hat der Herr Jesus für die Verlorenen noch gebetet. Da war Vergebung für jeden. Keine Lüge, kein böser Gedanke waren in ihm zu finden. Seine Worte waren die reine Wahrheit. Und seine Worte trafen die Menschen tief in ihren Herzen. Und er zeigte ihnen etwas auf. Er zeigte den Menschen auf, wer sie waren. Er zeigte ihnen ihr ewiges Schicksal. Er offenbarte seine Gerechtigkeit, seine göttliche Gerechtigkeit. Er zeigte ihnen das ewige Gericht. Er verschwieg nichts. Und auf der anderen Seite zeigte er sein Erbarmen. Auf der anderen Seite richtete er die Menschen wieder auf. Er vergab und er vergibt auch heute noch jedem, der sich danach sehnt. Und er schenkt ewiges Leben. Er tat Wunder unter ihnen, die nur Gott tun konnte. Tote ließ er auferstehen. Er gab den Geist, den die Welt nicht empfangen kann. In Matthäus 17, Vers 2 und Lukas 9, 29 und 32, könnte man nachlesen, da durften Petrus, Jakobus und Johannes ihn verklärt sehen. Und da steht, und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber waren weiß wie das Licht. Sie sahen seine Herrlichkeit. Und auch wir, die wir glauben, wir werden Jesu Herrlichkeit sehen. Und ich sage das bei uns auch im Hauskreis immer. Ich sage immer, ihr Lieben, lasst uns das Lied Großer Gott, wir loben dich. Lasst es uns lernen. Und also am Anfang habe ich mir gesagt, das ist ein Scherz, ne? Aber mittlerweile glaube ich das sogar. Weil eines Tages werden wir vor diesem weißen Thron stehen. Und ich habe die Hoffnung, ich habe sie wirklich, dass vielleicht der Herr Jesus sagt, da ist so ein kleiner Hauskreis aus Bayreuth. Die wollten vor meinem Thron, großer Gott, wir loben dich singen. Das wird das Größte sein, was ein Christ in seinem Leben jemals erleben darf. Wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, wenn wir den Geliebten sehen, der sein Leben für uns gegeben hat. Ich wünsche uns allen das, diese Herrlichkeit sehen zu dürfen. Und vielleicht, und das glaube ich auch, die Prophezeiungen der Schrift sind erfüllt. Das kann in Bezug auf die Entrückung jeden Tag geschehen. Und die Frage, die du dich immer stellen musst, bin ich bereit, dem Herrn Jesus heute zu begegnen? Aber von den Schriften her ist es soweit. Jeden Tag kann es passieren, dass der Jesus seine Gemeinde nach Hause holt. Sehen wir zurück auf Johannes den Täufer. Er hat aus den Verheißungen des Alten Testamentes Christus vorhergesagt. Er glaubte den Schriften und bezeugte die Ewigkeit des Herrn Jesus. Er verkündete den kommenden Heiland und Erretter. Er durfte sehen, wie die Verheißungen sich erfüllten. Er erkannte in Jesus das Lamm Gottes. Und er sah, wie der Geist Gottes auf ihn herabkam. Er hörte diese Stimme, die vom Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wisst ihr, Johannes, er war sich seiner Abhängigkeit bewusst. Er wusste, dass er ohne Christus nichts tun könnte. Und ich glaube, auch wir müssen das wieder ganz neu lernen. Ohne Christus können wir nichts. Wir sollen, und das ist so schön, wir sollen aus dieser Fülle nehmen, aus der Fülle, die der Herr Jesus für uns geschenkt hat, Gnade um Gnade. Und kommen wir zum dritten Punkt, zu meinem Lieblingspunkt. Christus allein rettet, nicht das Gesetz. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was bedeutet das für dich und was bedeutet das für mich? Die Gnade allein, sie offenbart uns Jesus und der Glaube an ihn rettet uns vor Gottes kommenden Zorn. Nicht das Halten von Geboten, Gesetzen oder irgendwelchen Verhaltensweisen. Wahres Christsein bedeutet, nicht aus dem eigenen zu leben, was man aus eigener Kraft schaffen könnte, sondern allein aus Glauben. Von seiner schier unausschöpflichen Fülle sollen wir nehmen. Durch Glauben. Im christlichen Leben geht es nicht darum, etwas zu leisten, irgendwelche Werke zu vollbringen. Nein, in Christus sind wir Beschenkte. Eigentlich sollten wir nur danken und loben, weil wir zu Empfangenden gemacht sind. In Christus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gnade. Das ist Gnade, weil wir im Geliebten die Fülle empfangen haben. In Johannes 7, Vers 38 heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Deshalb, ihr Lieben, lasst uns zuerst nach Gottes Reich trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Und was sagt die Schrift? Alles andere wird euch zuteil werden. Was sollen wir machen? Aus Glauben leben. Und wisst ihr, das macht den großen Unterschied zum Gesetz aus. Das Gesetz, das Gott Mose gab, das sagt uns, mache dies und halte jenes. Bringe gute Werke aus deiner eigenen Kraft, halte die Gebote und alles ist gut. Solltest du es aber nicht tun, dann wird Gott es Zorn dich finden. Jeder von uns, der das versucht hat, das Gesetz zu halten, der weiß, dass das unmöglich ist. Ihr könnt es mal versuchen. Ich habe mal versucht, ich war gläubig gewesen und habe versucht, nach den Geboten zu leben. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe auf einem Berg gewohnt und zu unserer Gemeinde in Norddeutschland, also Berg, ne, 300 Meter, aber war gut. Also, und unsere Gemeinde lag unten im Tal. Das heißt, ich musste also diesen Berg runterfahren und auf der Mitte dieses Berges war eine Bahnschiene. Und da stand dieses Schild 20, glaube ich sogar, ne? 20. Und die Bibel sagt, wir sollen uns ja, der Obrigkeit sind wir untertan. Also ich fahre runter. Ich war oben, wirklich, oben im Geist. Praise the Lord. Und fahre runter. Knall da mit 35 rüber, sage Herr, ich bin ein elender Sünder, ich bin so schrecklich, bitte vergib mir. Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Ich hör mal, ich war so kaputt, ich habe mein Heil in dem Moment nicht mehr, ich dachte, als Christ sündigt man doch nicht mehr. Versteht ihr, das ist das Gesetz. Wir sind nicht in der Lage, das Gesetz zu halten. Warum nicht? Weil wir Sünder sind. Natürlich, nach unserer Stellung, jeder, der hier gläubig ist, sind wir Heilige. Wir sind gerecht gemacht in Christus. Aber was wir auch vergessen, ist der Zustand. Deshalb redet die Bibel auch von einer Heiligung. Unser Zustand ist immer noch der, dass wir, wenn Gott nicht Gnade schenkt, in jede Sünde fallen können. Wisst ihr, und deshalb kann das Gesetz trotz seiner Heiligkeit uns immer nur zur Verurteilung führen. Warum? Weil es niemand heiligen halten kann, außer Christus Jesus. Er erfüllte das Gesetz. Denkt mal drüber nach, wie selbst Pilatus sagte, ich finde keine Sünde an ihm. Die Welt findet keine Sünde an ihm. Und wisst ihr, in seiner Auferstehung offenbarte es sich ja, der Tod konnte ihn nicht halten. Warum? Weil Christus ohne Sünde ist und war. Aber dann stellt sich wieder diese Frage, warum denn dann überhaupt das Gesetz? Nun, zum einen weist es auf Gottes Gerechtigkeit hin. Und das ist ja etwas, was man heute gar nicht mehr so gerne hören möchte. Natürlich weiß ich, dass es schöner ist, sich hier hinzustellen und sagen, Gott ist Liebe. Wisst ihr was? Das stimmt. Gott ist Liebe. Er ist die Liebe. Aber er ist auch gerecht und heilig. Das heißt, er ist absolut getrennt von jeder Sünde. Und deshalb wird auch er eines Tages über alle Menschen zu Gericht sitzen. Und das in absoluter göttlicher Gerechtigkeit. Und wehe dem, der seine Sünden mehr geliebt hat als die Vergebung, die ihm Christus Jesus angeboten wurde. Für ewig verloren. Für ewig. Ich habe das schon öfter gesagt, wenn ich mit Menschen rede über ihren Zustand, dass sie Jesus brauchen. Kennt ihr alle diese dummen Sprüche? Ja, und in der Hölle, da ist ja schön warm und toll, da müssen wir nicht frieren. Und dann sind meine Kumpels auch alle da und dann können wir weiter Schafskopf spielen. Ich sage mir, wie blöd seid ihr, wenn ich in alle Ewigkeit Schafskopf spielen müsste. Ne? Das wäre ja grauenvoll, allein dieser Gedanke. Ne? Aber ja, und andere, die wollen ihre Verwandten wiedersehen und ihren Clan und was weiß ich nicht alles. Aber das ist nicht richtig. Ewig verloren sein heißt ewig von Gott, von allem Göttlichen getrennt sein. Da ist nichts Schönes mehr. Das Einzige, was du erleben wirst, ist, dass du permanent mit deiner Sünde konfrontiert wirst. Und dann beim letzten Gericht für ewig in dem See aus Feuer schwimmen musst. Na, Prost, Mahlzeit. Und das alles nur, weil du nicht bereit gewesen bist, einmal zu sagen, Herr, vergib mir. Dafür ist das Gesetz gegeben. Als zweiter Punkt ist, Das sagt Paulus in Galater 3, Vers 24, es ist uns als ein Zuchtmeister auf Christus hin. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Versteht ihr? Wir werden nicht durch Werke gerechtfertigt, sondern alleine aus Glauben. Also wenn du das versuchst, das Gesetz zu halten, mach es wie ich und es wird dir zeigen, dass du nichts bist außer ein verlorener Sünder, weil du es nicht halten kannst. Es wird dich verurteilen, es macht aus dir einen selbstgerechten Heuchler, der seine eigene Frömmigkeit als wie einen Pseudo-Ausweis vor die Menschen führt und vorhält. Aber das Gesetz gibt dir kein neues Leben, nur Not und Verzweiflung. In Apostelgeschichte 15, die Verse 5, 9, 10 und 11 haben wir dieses Problem. Und es trafen sich die Apostel. Und da ging es darum, ob die Gläubigen aus den Nationen das Gesetz halten müssen. Und jetzt hört mal, was die Schrift sagt. Ich führe mal ein paar Sachen am Rande an, die können wir jetzt nicht lesen, das dauert zu lange. Denk mal drüber nach. Paulus in Galatien, die Gemeinde der Galater, eine junge Gemeinde. Und da kamen gläubige Pharisäer rein. Und dann gucken die sich den Gottesdienst an, die Gläubigen, und sagen, wow, was für eine Anbetung. Was für eine Verkündigung. Was für eine Gemeinschaft. Ja, hier kann man Gott erleben. Aber eins fehlt euch noch. Wenn ihr wirklich zu Gottes Ehre leben wollt und wenn ihr euch wirklich sicher sein wollt, dass ihr einst in der Ewigkeit beim Herrn sein werdet, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Ja, als Zugehörigkeitszeichen, dass ihr zum Volk Gottes gehört. Und Paulus selber, er sagt ja, das geht nicht. Es gibt kein Evangelium Christus und. Es gibt nur Christus, kein und. Und jetzt lesen wir mal diese Verse, also nur mal die Vorgeschichte, kommt noch eine zweite. Und da steht ab Vers 5, einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Und ab Vers 8, und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und hier geht es um diese Situation. Wir hatten gesehen, Petrus predigte in Jerusalem und der Heilige Geist fiel damals auf die Juden, also die Entstehung der Judengemeinde. Und jetzt Kapitel 10, da ist ein Mann aus den Nationen, Cornelius. Und Cornelius war dafür bekannt, dass er, obwohl er kein Jude war, gute Werke tat. Er gab Almosen. Und eines Tages sprach ein Engel zu ihm und sagte, deine Almosen sind angekommen und jetzt sage ich dir, sende zu Simon dem Gerber, dass sie den Petrus holen. Und der Petrus, der saß oben auf dem Dach und dann nachmittags, weiß ich, Anbetung, Gebet. Und dann sah er eine Leinwand vom Himmel herab. Und auf dieser Leinwand waren lauter unreine Tiere, also alles Tiere, die ein Jude nicht essen darf. Und er hörte eine Stimme, die sagte, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Und Petrus sagte, auf gar keinen Fall, geht gar nicht. Ich bin ein Jude, das kann ich machen. Leinwand weg, kommt wieder, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Nein, mache ich nicht, das habe ich nie getan. Nochmal, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Nein. Und dann hörte er, wie Gott zu ihm sagte, nenne du nicht unrein, was ich rein gemacht habe. Und er denkt drüber nach und in diesem Moment kamen so zwei Männer von Cornelius gesandt, die sagen, Petrus, wir sollen dich abholen. Und Petrus hört sich das an und sagt, okay, ich komme mal mit und gucke, was mit diesem Cornelius los ist. Und dann steht er irgendwann bei Cornelius im Wohnzimmer und Cornelius hat alle eingeladen. Müssen wir mit der Bibel, seine Kinder, seine Frau, seine Verwandten, alle waren da. Und Petrus sagt, Cornelius, ich bin ein Jude. Ich dürfte gar nicht hier sein. Und Cornelius erzählt ihm diese Geschichte, was er erlebt hatte. Und dann fing an, der Petrus zu predigen. Und er predigte das Evangelium von Jesus. Und wie er so predigt, fiel der Heilige Geist auf sie, auf Cornelius, unser ganzes Haus. Alle wurden gläubig, sagt die Schrift. Und Petrus steht da, wie kann das sein? Das Heil ist doch nur für uns Juden. Nein, er hat nicht verstanden, was es bedeutete, als diese Stimme kam und diese Leinwand die ganze Welt umspannte. Das Heil ist für alle, die da glauben. Und darum ging es hier in dieser Situation. Das hat also der Petrus hier mit eingebracht in diesem Apostelkonzil. Und dann steht Apostelgeschichte 10, Vers 9, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, also den Juden und den Heiden, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Wie reinige Gott die Herzen von Cornelius und seiner Familie? Dadurch, dass er Almosen gegeben hat, dann hätte Petrus nicht kommen brauchen. Sie hörten das Wort, sie glaubten dem Wort, empfing den Heiligen Geist. Galater könnt ihr nachlesen, Epheser könnt ihr nachlesen. Wenn du das Wort Gottes hörst und wenn du es glaubst, empfängst du den Heiligen Geist. Ganz einfach, glauben. Er reinigt also ihre Herzen durch den Glauben und dann Vers 10, nun denn, hört mal zu, nun denn, was versucht ihr Gott, Petrus, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Petrus spricht hier zur Versammlung und er sagt, das Gesetz kann und wird von niemandem jemals gehalten werden können. Was versucht ihr Gott, indem ihr den Jüngern ein Joch auf die Schultern legt? Es ist unmöglich, dass irgendjemand das Gesetz hält. Und dann Vers 11, vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Wie wurden sie gerettet? Durch Glauben. Alleine der Glauben. Es gibt nur Jesus, aber nicht Jesus und. Und wisst ihr, das ist Gnade. Das ist Gnade, wovon die Bibel spricht, die uns in Christus durch den Glauben geschenkt wurde. Einen Neuanfang, ein neues Leben durch die Vergebung. Nicht mehr wir selbst, sondern allein dem Herrn Jesus alle Ehre. Und genau das ist das, was Paulus uns sagt im Galater 2, Vers 19, wenn er sagt, denn ich bin dem Gesetz gestorben. Also Paulus sagt hier, ich gebe dem Gesetz absolut recht. Er wusste um die Forderungen des Gesetzes und er wusste, dass sie richtig sind. Er wusste, dass das Gesetz heilig ist. Und er wusste, dass das Gesetz ihn verurteilen würde. Und was tat Paulus? Paulus sah auf Jesus. Er sah auf Jesus, er nahm ihn im Glauben an, mein Heiland, und starb so dem Gesetz und konnte von nun an sagen, Galater 2, Vers 20, ich liebe diesen Vers, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst hingegeben hat. Merkt ihr den Unterschied? Das Gesetz sagt dir, was du tun oder nicht machen sollst. Das neue Leben aber sagt dir, nicht mehr wir oder nicht mehr ich, sondern Christus durch uns. Das ist Gnade. Und vielleicht zum Verständnis, ich sage hier nicht, dass du jetzt hier losgehen kannst und kannst in jede Sünde und wie du willst. Das ist eine Argumentation, die habe ich öfter gehört, dann kann ich ja tun, was ich will. Ja, rein theoretisch schon. Aber wenn du immer diesen Gedanken in deinem Herzen hast, dann würde ich mir ganz glückliche Gedanken stellen, bin ich wirklich von Neuem geboren? Dann denk mal zurück zum Anfang, wir sind Teilhaber der Natur Jesu Christi. Wir haben durch den Glauben den Heiligen Geist empfangen. Und wenn du den Heiligen Geist hast und trotzdem immer noch sagst, Sünde, yippie, ich komme, dann stimmt etwas in deinem Leben nicht. Dann stimmt etwas nicht in deinem Leben. Versteht ihr? Paulus sagt hier, nicht mehr ich, sondern Christus Jesus lebt in mir. Stellt euch mal vor, eine Sünde, mit der du nicht fertig wirst, wo du immer wieder reinfällst und sagst, oh, ich pack das nicht, ich verzweifle. Und dann fängst du wieder an, ich gebe euch ein Beispiel. Ich war gläubig und war ein starker Raucher. Okay, sagen die einen, okay, Rauchen ist in Ordnung. Also ich hatte immer ein Problem damit, vielleicht, weil ich noch ganz andere Sachen auch getan habe. Und ich wollte aufhören zu rauchen, aber ich konnte nicht. Und dann saß ich und dann sagte, Herr Jesus, oh bitte, vergib mir. Und ich konnte trotzdem nicht aufhören. Dann hat es mir für ein, zwei Tage gereicht. Und dann habe ich wieder, immer. Und denke, das kann nicht wahr sein. Wieder habe ich an meinem Heil gezweifelt. Aber das ist auch falsch. Der Ansatz ist total falsch von meiner Seite her gewesen. Ich hätte sagen können, lieber Vater, ich danke dir im Namen Jesu, dass du mir vergeben hast. Und ich danke dir, weil Jesus in mir lebt. Herr Jesus, lebe du dein Leben durch mich. Herr, ich kann nicht aufhören, aber du schon. Versteht ihr den Unterschied? Nicht mehr ich, sondern Christus alleine. Ich hatte vorhin schon gesagt, wenn da ein Mensch ist, den du nicht lieben kannst. Wow, und ich, Leute, ich habe mit solchen Sachen zu kämpfen, echt zu kämpfen. Aber die Bibel sagt, Christus in mir. Herr Jesus, hilf mir. Ich danke dir, weil dein Leben in mir ist. Werde ich den und den lieben können. Ja, das sagt die Bibel. Versteht ihr? Das sind nicht irgendwelche Geschichten, die ich erzähle. Das sagt die Bibel. Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus Jesus lebt in mir. Das ist Gnade. Und dann wirst du merken, wie du frei gemacht bist vom Gesetz, das Gesetz halten zu müssen, sondern weil Christus in dir lebt, wirst du anfangen, in der Heiligung zu wandeln und wirst Christus immer ähnlicher werden. Aber erst im Moment, wo du all dein eigenes wegtust. Wir sind freigemacht. In Christus ist uns die Wahrheit und die Gnade geworden. Und vielleicht ein Punkt noch zum Nachdenken. Da sagt Paulus noch weiter, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle schließen. Ich möchte allen von uns, die hier zuhören oder zusehen, die noch mit sich kämpfen, ob sie ein Leben im Glaubensgehorsam führen wollen, unter der Führung Jesu, möchte ich einen Vers aus Matthäus 23, Vers 37 vorlesen. Und ich weiß, es ist ein Vers explizit für Israel und doch ein Vers, der an deine Verantwortung appelliert. Und dort heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Und vielleicht ist die Frage, die sich hier bei dir stellt, sie könnte lauten, wie oft hat Gott dich gerufen? Durch Menschen, Predigten, Situationen? Und ich frage dich jetzt ganz persönlich, wie lange willst du dich noch dessen verschließen? Heute, wenn der Herr dich ruft, kann dein Tag sein. Ein Tag der Versöhnung, ein Tag des Heils. Und ich kann dir nur aus meinem eigenen Leben wirklich sagen, durch die ganzen Höhen und Tiefen, die wir gegangen sind, Jesus ist mein Leben geworden. Und ich möchte mit nichts, und es gäbe auch gar nichts, womit ich tauschen möchte. Und jetzt sage ich euch, kehrt um von ganzem Herzen und bittet Gott um Vergebung und glaube an den Herrn Jesus. Und vielleicht hier in dieser Gemeinde wirst du so viele Geschwister finden. Und wenn du Vertrauen hast, geh hin, rede mit ihnen. Sie sind bereit, mit euch zu beten, sie sind bereit, euch zu begleiten. Und das ist ganz wichtig. Aber wenn hier irgendjemand ist, der sagt, du hast leicht reden, mein Leben ist so versaut, mein Leben ist so schlimm, ist so voller Sünde, das kann ich keinem sagen, das traue ich mich nicht, dann sage ich, hier komm zu mir, denn ich verspreche dir, dein Leben kann nicht schlimmer sein als meins. Und wenn du wüsstest, wie ich mein Leben gelebt habe, dann hast du wahrscheinlich Erbarmen mit mir. Und deshalb sage ich euch, lehnt den Herrn Jesus nicht ab. Lehnt ihn nicht ab, wenn er dich ruft, sondern werde einer von den Seinen. Amen.